In der letzten Episode von «Education to go» geht es um ein Schweizer Erfolgsmodell, unsere Berufsbildung. Wir haben die Folge live vor Publikum aufgezeichnet, Zarne im Kanton Obwalden, als Teil vom Kongress «Berufsbildung als Talentschmiede», organisiert von Karin Anderhalde und Viktor Steiner von der Grundacher Schule Zarne. Nach einem Referat von Margrit Stamm haben wir in unserem Podcast den Obwaldner Bildungsdirektor und Swisskills-Präsident Christian Schäli zu Gast gehabt, bevor ich mich mit vier jungen Berufstalenten über ihre Leidenschaft für ihren Beruf unterhalten habe. Zum Abschluss sind Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Bildung und Politik zu Wort gekommen. Sie hören jetzt den Podcast «Berufsbildung als Talentschmiede» und anschliessend das Podium mit den vier jungen Berufstalenten.
Margrit Stamm, Education to go.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass wir da sein dürfen. Danke an dich, Karin und Viktor von der Grundacher Schule, die das ganze Event organisiert haben. Wir wechseln jetzt auf Hochdeutsch, weil unser Podcast immer in Hochdeutsch war, heute live in Sarnen. Margrit, 2 Jahre, du hast es vorhin erwähnt, haben wir das jetzt zusammen gemacht. Mehr als 80.000 Mal wurde er angehört, habe gestern noch kurz nachgeschaut, gestreamt, gedownloadet. Dies ist jetzt die letzte Episode. Weshalb?
Ja, weil ich eigentlich von Anfang her gedacht habe, zuerst 1 Jahr und dann haben wir verlängert. Und es war eine gute Zeit, eine sehr schöne Zeit, aber es war sehr zeitintensiv. Die Ressourcen musste ich bereitstellen, auch auf alle Kommentare antworten, durfte ich antworten, aber das war eine große Herausforderung. Und deshalb mache ich jetzt mal eine Pause und überlege mir, was es für andere Möglichkeiten gäbe neben diesem traditionellen Podcast-Format. Es kann sehr wohl sein, dass ich dann wieder auf die Bühne trete, so wie ich heute da sitze.
Berufsbildung als Talentschmiede, unser heutiger Event. Weshalb liegt dir dieses Thema denn eigentlich so am Herzen, du als Akademikerin, als emeritierte Professorin?
Ja, genau. Das fragen mich so viele Leute. Als ob man als Akademikerin sich nicht für Berufsbildung interessieren dürfte. Ja, ich finde, also ich habe mir natürlich in der Zwischenzeit eine Antwort zurechtgelegt, die jeweils zieht. Und die sage ich jetzt auch. Ich komme aus einer sehr einfachen Arbeiterfamilie. Mein Vater war Bodenleger, meine Mutter hatte sieben Jahre Schulausbildung und war Serviererin oder Akkordarbeiterin. Und die schwieligen Hände meines Vaters als Bodenleger mit dem Leim an den Händen, die er am Abend noch wegputzen musste, das hat mich sehr geprägt. Und er war ein sehr selbstbewusster Arbeiter. Er hat bis zum letzten Tag als Bodenleger, bis zu seinem 65. Geburtstag, hat er mit großer Freude und mit Selbstbewusstsein gearbeitet. Und das ist eigentlich eine Motivation für mich, dass wir eben, ich bin ja nicht eine geborene Akademikerin, sondern ich bin eine angelernte Akademikerin. Und das ist eigentlich die Motivation.
Jemand anders, dem die Berufsbildung ebenso am Herzen liegt, den bitte ich jetzt auf die Bühne. Es ist der Obwaldner Regierungsrat, der Bildungsdirektor und der Präsident der Swisskills, der Schweizer Berufsmeisterschaften. Ein Applaus für Christian Schäli. Christian, wir duzen uns, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit hier in Obwalden, wir haben auch eine gemeinsame Liebe zur Gitarrenmusik, aber das ist nicht das Thema jetzt heute. Eben, ich habe Margrit schon gefragt, aber auch bei dir, du bist ein Akademiker, das funktioniert gut als Akademiker.
Guten Morgen allerseits zunächst. das funktioniert sehr gut. Ich betrachte das eben als Ergänzung. Das heißt, der akademische Weg muss nicht zwingend die Berufsbildung ausschließen und umgekehrt. Und ganz am Schluss muss man das als Ganzes betrachten.
Wenn du dich zurückerinnerst an diese heiße Phase, die Schnittstelle zwischen Schule und Beruf, Schule und Weiterausbildung, was sind so deine zentralen Erinnerungen?
Eine sehr interessante. Also ich war damals eigentlich auf dem Weg zur Berufsbildung, zu einer Berufslehre. Mir war es wichtig, Goldschmied werden zu dürfen. Und dann haben meine Eltern genau zum falschen Zeitpunkt den Wohnsitz gewechselt, von Willisau Land nach Obwalden. Und das war in einem November. Und ich wollte zwingend zu Beginn der Schulzeit, sprich zu Beginn des Startes im Sommer, in einer Klasse sein. Nicht der Einzige, der da kommt, mitten im November. Dann schauten wir die Möglichkeiten an. Und der einzige Weg war eigentlich über das Internat im Gymnasium in Saarnen so zu starten, dass ich eben ganz am Anfang mit dieser Klasse starten konnte. Der Zufall wollte es, oder das Pech wollte es dann, dass ich im Sommer das Bein gebrochen habe und letztlich doch mit Verspätung in die Klasseneinheit eintreten durfte.
Du bist der Präsident des Swisskills. Das ist ein gewaltiger Anlass. Du hast es mir am Telefon auch erwähnt. Das waren, glaube ich, bis zu 65.000 Teilnehmende dieses Jahr, Schülerinnen, Lernende, natürlich auch die Angehörigen. Weshalb interessiert sich denn die Schweiz, ich frage jetzt bewusst ein bisschen zugespitzt, weshalb interessiert sich die Schweiz so stark dafür, wenn sie dann ihre Kinder trotzdem lieber ans Gymnasium schicken?
Das ist wirklich eine gute Frage.
Zugespitzt.
Sehr zugespitzt. Ich glaube, die Schweiz weiß, was sie hat an der dualen Bildung, an diesem dualen Bildungssystem. Und ich glaube, die Bevölkerung, die weiß, dass letztlich das duale Bildungssystem ein Fundament ist für den heutigen Wohlstand. Und daher auch das große Interesse an der Berufsbildung in der Schweiz. Die Berufsbildung in der Schweiz ist international eine der angesehensten überhaupt. Und ich denke, auch das geht irgendwo in den Köpfen rum bei der Bevölkerung, bei den Bürgerinnen und Bürgern selbst oder vor allem auch hier im Kanton Obwalden, so muss ich es nennen. Bei uns zählt die Berufsbildung nach wie vor zum Hauptweg, wenn man die Zahlen oder die Statistik anschaut. Wir sind nach wie vor, wenn man über die Jahre hinweg schaut, wesentlich unter 20% gymnasialer Maturität. Das heißt, die meisten gehen auf den beruflichen Weg und sehen dort auch die Karrieremöglichkeiten. Das scheint mir sehr wichtig. Und man weiß übrigens auch, das hat eine Studie von Swisskills herausgefunden, dass immerhin 60% der Bevölkerung in der Schweiz die Karrierechancen der Berufsbildung gleich bewerten wie der Weg oder die Karrierechancen über den akademischen Weg. Und das scheint mir eben auch ein Zeichen dafür, dass ja, die Berufsbildung in der Schweiz sehr gut dasteht.
Da bin ich mir sicher, die Berufsbildung genießt einen hervorragenden Ruf. Wir wissen alle, wie wichtig gute Handwerkerinnen, Praktiker, Pflegepersonal und so weiter. Aber trotzdem, es gibt trotzdem viele, die dann denken, ja, vielleicht doch nicht mein Kind. Oder sehe ich das falsch?
Nein, nein, das siehst du genau richtig. Ich freue mich, dass ich heute an einem Herzort bin, wo die Berufsbildung ein zentraler Bestandteil ist, auch des Denkens der Bevölkerung. Aber wenn wir jetzt auf die ganze Schweiz schauen, Kanton Zürich, Kanton Bern, Kanton Aargau, Basel, Stadt, dann sieht es eben anders aus. Und seien wir ehrlich, wenn wir alle an einem Podium sitzen oder Sie, und dann sind es meistens eben Akademiker, dann heißt es, was denken Sie denn über die Berufsbildung? Dann sagen 99% sagen, super, absolut spitze, wir sind international top, am Internationalen Workers Index der OECD sind wir immer am ersten Platz. Der amerikanische Präsident spricht von der Berufsbildung Schweiz als Modell.
Aber nicht der aktuelle.
Nein, der aktuelle nicht. Hat gesprochen, ja, stimmt. Aber wenn es ums eigene Kind geht, dann ist die Meinung, die am häufigsten genannte, aber wir haben jetzt entschieden, dass unser Kind eben doch die Matura, die gymnasiale Matura machen soll. Und nachher kann es dann entscheiden, was es will. Das Gymnasium, die Matura, ist in vielen Kantonen, lange nicht in allen, ist ein Statussymbol geworden. Und das ist sehr schwierig wegzubringen, weil mit diesen vielen Experts, die wir hier haben, für die die Matura und das Studium normal ist, ist das eben ein schwieriges Unterfangen. Es ist ein Zeitgeist, würde ich sagen.
Du hast mir am Telefon gesagt, dein Bruder ist Rektor im Kanton Zug.
Er war Rektor
an einem Gymi im Kanton Zug und bekam manchmal einen Telefonanruf von Eltern, die ein Kind im Kindergarten haben und ihm gesagt haben, das kommt dann später zu dir.
Exakt.
Ins Gymi.
Also er war Rektor in Malchwil. Dort gibt es relativ viele Expats-Familien. Ja. Das muss man sicher so feststellen. Und da ist es tatsächlich beinahe normal, dass die Eltern beim Schuleintritt in die Schule kommen und ihre Erwartungen über den Weg, den schulischen Weg des Kindes kundtun. Und zwar mit Ansprüchen. Mein Kind geht dann mal ins Gymnasium. Und Sie schauen, Herr Rektor, dass das auch so gelingt. Und fertig. Und da staunt man dann schon. Mhm. Wie geht man mit solchen Situationen um? Wie kann man Eltern, die eben unser duales Bildungssystem so nicht verstehen oder eben das Statussymbol Maturität ganz oben halten, wie kann man solche Eltern überzeugen, dass eben der Weg über die Berufsbildung ebenso viele Karrierechancen ermöglicht?
Wir haben vorhin bei deinem Referat, Margrit, gesehen, du hast über den Effekt gesprochen, den Goldmedaillen von Teilnehmenden auf andere junge Menschen haben. Und auch, was für einen Werbeeffekt diese Swiss-Skills-Auszeichnungen haben. Ein Elektrikerbetrieb, der einen wirklich guten Absolvent des WISKILLS angestellt hatte, der kann seine Werbung eigentlich einstellen. Der kann aufhören, Werbung zu machen, wegen der medialen Berichterstattung darüber. Kannst du uns etwas mehr dazu sagen?
Ja, also ich hatte ein Gespräch mit einem Arbeitgeber aus dem Raum Kanton Luzern im Rahmen einer regionalen Berufsmeisterschaft. Und er hat mir in der Tat gesagt, dass das Werbebudget für die Inserierungen für Lehrstellen, für freie Lehrstellen und so weiter, er nicht mehr benötige, seitdem er einen internationalen Medaillengewinner in seinen Reihen hat. Man weiß sofort, hier ist, oder man macht den Schluss, hier ist ein Top-Arbeitgeberbetrieb, ein Top-Lehrbetrieb, hier kann man sehr viel erreichen. Und er hatte stets genügend oder eben zu viele Bewerbungen für einen Job, für eine Lehrstelle bei sich in seinem Betrieb. Mhm. Das ist eine Tatsache.
Etwas ganz Zentrales für diesen Event heute ist für mich die Frage, es gibt viele mittelmäßige, ich würde jetzt nicht sagen schwache Schüler, aber Kinder, Jugendliche, die Schule jetzt nicht problemlos absolviert haben, die nachher eben in der Berufsbildung zu Höchstleistungen avancieren. Wie kommt es zu dieser positiven Leistungsexplosion?
Das sind ja Durchschnittszahlen. Es ist nicht überall so, dass Jugendliche, die eher Minderleister waren oder nicht motiviert waren, dass die nachher in der Berufsbildung explodieren zu Höchstleistungen. Aber es kommt sehr auf den Betrieb an, wie der Betrieb diese Jungen fördert, wie dieser Betrieb die Jungen abholen kann. Auch indem er ihnen sagt, beispielsweise, du bist jetzt pünktlich am Morgen und du machst das und du bist freundlich. Das sind so die Sekundärtugenden, die ja lange Zeit nicht mehr attraktiv waren. Die werden jetzt attraktiv. Und dieser Lehrmeister, diese Lehrmeisterin oder Berufsbildnerin sagt dann auch, und du bist gut, ich sehe das und ich unterstütze dich. Du kannst etwas. Und in der Berufsbildung lernen gerade solche Minderleistenden, solche schwächeren Schülerinnen und Schüler, häufig in guten Betrieben ihre Stärken kennen. Und das ist eben etwas, wenn ich diese Klammerbemerkung machen darf, was in der Schweiz heute nicht mehr so gut wie in den 2000er Jahren funktioniert, dass man die Stärken von Jugendlichen betonen soll.
Aber es muss ja schon früher passieren. Die Stärken sollten die Kids ja eigentlich schon...
Ja, ich bin noch nicht ganz fertig gewesen. Dass in den 2000er Jahren hat man die Stärken betont im Zuge der Begabungsförderung in der Schweiz. Das war ein Thema. Und seit etwa 10, 15 Jahren, auch unter anderem mit der Frühförderung, wo es um Schwächen geht. Wir sind heute eine Gesellschaft geworden, die Kinder sehr gut unterstützt, die aber sehr stark auf das schaut, was Kinder noch nicht können. Und wenn Sie einem Kind immer sagen und Eltern das auch noch betonen, wieso kannst du das nicht, das kann man einfach, eine Mathematikschwäche, eine Sprachschwäche und so weiter, das demotiviert eben Kinder. Das habe ich noch sagen wollen.
Genau, also es muss schon, idealerweise passiert es schon früher, dass eben in der Schule, dass ein Kind seine Stärken kennt, auch wenn die Stärken vielleicht nicht jetzt in den Kern Fächern sind wie Mathematik oder Französisch oder Deutsch. Und das ist für mich schon auch eine zentrale Frage. Wie schaffen wir es, dass sich eben mittelmäßige oder auch schwächere Schüler nicht schon völlig abgehängt fühlen und motiviert werden, sich eben auf ihre Stärken zu konzentrieren, die irgendwo sonst auch liegen können als in Mathe, Deutsch oder Franz?
Also wenn wir in die Schule schauen, dann ist es wichtig zu wissen, dass ganz am Schluss der ganze Unterricht oder auch die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit der Lehrperson steht und fällt. Also ich finde die Aussage seitens Margit absolut korrekt. Man muss die Stärken der Schülerinnen und Schüler hervorheben. Was ich aber auch glaube, ist, dass die Noten, die dann letztlich in diesen Kerngebieten erreicht werden, nicht matchentscheidend sind für die weitere Entwicklung der Lernenden oder der Schülerinnen und Schüler. Ich kenne genügend Beispiele von Schülerinnen und Schülern, die mit relativ schwachen Noten letztlich eine Top-Karriere erreichten über den Berufsbildungsweg. Und zwar, weil sie eine Passion entwickelten, weil sie eine Leidenschaft entwickelten für ihren Fachbereich. Und das scheint mir sehr wichtig. Also in dem Moment, wo eben die Schülerin oder der Schüler zum Lernenden wird, ist es sehr wichtig, dass eben die Arbeitgeber diese Schüler wirklich gut willkommen heißen, ihre Stärken fördern, aufzeigen, was alles möglich ist. Und dann bin ich ganz fest überzeugt, dass Passion und Leidenschaft entwickelt werden kann. Und mit dem kann man über sich hinauswachsen.
Ich habe mir die Swiss Skills Studie, an der du mitgearbeitet hast, auch angeschaut. Mir sind drei wichtige Aspekte aufgefallen. Also die intrinsische Motivation, also der Grit eigentlich auch, die eigene Motivation des jungen Menschen, dann die Unterstützung durch den Lernbetrieb, das du jetzt gleich erwähnt hast, und dann auch eben die Hilfe vom Elternhaus. Diese drei Punkte. Geht's auch, wenn etwas davon fehlt? Wenn jetzt ein Jugendlicher, eine Jugendliche keine Unterstützung hat von zu Hause aus.
Also, das ist die eine Seite der Medaille. Es gibt eine andere Seite der Medaille, über die wir wenig sprechen. Nämlich die, dass es zu viel Hilfe gibt seitens der Eltern oder zu viel Unterstützung gibt. Wir machen im Moment gerade eine Studie zu Dropouts aus dem Gymnasium. Also Jugendliche, die im Gymnasium aussteigen, fast die Hälfte von ihnen macht dann eine Berufslehre. Und wir haben Interviews gemacht dazu und fast die Hälfte dieser Aussteiger sagt, ich habe gemerkt, dass ich das so nicht will. Und ich musste lange kämpfen gegen meine Eltern. Also es gibt eben auch zu viel Hilfe, zu viel Unterstützung, zu viel Ehrgeiz seitens des Elternhauses. Und es gibt auch die, die einen Ausbildungsbetrieb haben, der ihnen oder wo einfach die Passung, sag mal, wo die Passung nicht stimmt. Und dann gibt es eben auch die, die die Lehre abbrechen. Und wir meinen immer, das sei so eine Katastrophe. Und es ist vielleicht schon teilweise eine Katastrophe. Aber es sind fast 90% derjenigen, die eine Lehre abbrechen, die nach 3 Monaten wieder einen neuen Ausbildungsplatz haben. Und was viel zu wenig diskutiert wird, ist, dass häufig die Chemie nicht stimmt, wegen diesem dass es dann zu diesem Lehrabbruch kommt und dass sie dann aber am neuen Ort eben sich entfalten können. Also ich möchte auch das Positive, wenn du sagst, was fehlt denn? Es ist auch so, dass es kein Match gibt zwischen Ausbildungsbetrieb und Jugendlichen und dass dieser Lehrabbruch auch bei Jugendlichen oft etwas auslöst. Und zwar auch im positiven Sinne. Und wir dürfen nicht vergessen, junge Menschen, die werden ja heute schon müssen mit 13, 14, müssen die wissen, was sie werden wollen, welche Berufslehre sie machen wollen. Und das ist eigentlich für viele eine Überforderung.
Also wenn ich hier vielleicht noch eine Gewichtung anbringen kann. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die internistische Motivation, oder ich nenne es mal Leidenschaft, und ich habe es vorhin Passion auch genannt, eigentlich der gewichtigste Teil ist von diesen drei Beinen des Stuhles. Ich glaube ganz fest daran, dass es Menschen gibt oder junge Berufsleute gibt, die sehr vieles erreichen können, ob schon sie zu Hause nicht unterstützt wurden. Und zwar eben, weil sie motiviert sind, in diesem Fachbereich weit zu kommen. Also dieses Feuer, wenn jemand dieses Feuer hat, zählen vielleicht die anderen zwei Beine nicht mehr exakt gleich.
Wir werden das natürlich nachher mit den jungen Berufstalenten auch direkt noch besprechen.
Und ich hoffe, ihr bestätigt das danach.
Wie erlebst du das jetzt als Präsident des WISCIRS? Wo entsteht denn oder wann ist denn der Moment, die Motivation zu den Besten zu gehören oder der Beste, die Beste zu sein in einem Beruf? Wann entsteht das?
Für mich eine schwierige Frage, weil ich eigentlich diese jungen Leute erst im Moment kennenlerne, wenn sie eben dieses Feuer bereits haben und eben die Besten sind. Man kommt nicht einfach so zu WISCIRS, sondern da ist ganz, ganz viel Arbeit bereits gelaufen in der Vergangenheit. Also eben beim Arbeitgeber. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Betriebe sehen, dass sie zum Beispiel ein Talent haben. Dieses Gespür fehlt vielfach. Und wenn sie das haben und auch entsprechend diese Person dann fördern und weiterbringen, kann es dann eben gelingen, dass man auch an einer Meisterschaft ganz vorne dabei ist.
Was bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wirklich zu beobachten ist und war, du hast es auch angesprochen in deinem Vortrag vorhin, es ist enorm zeitintensiv, wenn man zu den Besten gehören will. Das muss einfach so sein, oder könnte man da auch ein bisschen justieren? Also muss es so sein, dass man dann 24/7, 7 Tage in der Woche daraufhin trainiert und arbeitet und nahe am Burnout? Und ist das... Das muss so sein, wenn man zu den Besten gehören will.
Wenn man international ganz vorne sein will oder auch national, dann ist dieser Aufwand notwendig. Wir reden da von bis zu 1000 Stunden, die eben wirklich intensiv investiert werden auf diese Meisterschaft hin. Das heißt auch für den Betrieb selber Verzicht. Verzicht auf eine wohlgemerkt starke Arbeitnehmerschaft über diese Zeit. Und da braucht es auch die Bereitschaft des Betriebes, hier agil zu sein und eben dies ermöglichen. Aber ohne Aufwand. Wenn ich schaue, wie international gearbeitet wird, wenn ich schaue, wie zum Beispiel in China die Vorbereitungen laufen auf diese internationalen Berufsmeisterschaften, auf die World Skills, dann wären wir nirgends, wenn dieser Aufwand nicht auch gemacht wäre. In China ist es so, dass teilweise direkt ab der Schule, also ab Ende der Volksschule im Vergleich zur Schweiz, eigentlich bereits dieses Gefäß besteht, Richtung Berufsmeisterschaft zu arbeiten. Gleichzeitig sind denn diese Lernenden nie irgendwo auf einer Baustelle oder in irgendeinem Bereich in der Praxis wirklich tätig mit anderen Berufsleuten.
Grit hast du vorhin herausgestrichen, immer wieder Grit, bis Durchhaltewillen. Man hat ja häufig das Gefühl, das hat man oder man hat es nicht. Es ist angeboren oder es muss im Elternhaus, in der Erziehung quasi trainiert werden oder erlernt werden. Das stimmt aber gar nicht. Das stimmt nur bedingt.
Also das stimmt eigentlich nicht. Aber viele meinen das. Ich habe ein Kind, das eben ein Träumer ist. Und dann ist es natürlich schwierig, ein solches Kind zu einem aufmerksamen jungen Menschen zu machen. Aber durchschnittlich ist es so, dass Grit, wie ich das definiert habe, dass das nicht angeboren ist. Und es gibt ein Buch von Angela Duckworth, heißt sie, die Erfolg, also Grit als Erfolg. Und sie zeigt auf, wie man das üben kann. Also Frustrationstoleranz beispielsweise, Durchhaltevermögen zu haben, das kann man in der Familie vermitteln, aber die Eltern sind ja heute auch durch das Bildungssystem sozialisiert, würde ich sagen. Und Eltern sind nicht einfach so ehrgeizig, weil sie so geboren worden sind, sondern sie machen das, was unser Bildungssystem will. Und das checken viele. Und es ist einfach so, dass Noten die Leistung, die kognitive Leistung am meisten zählt. Und die anderen Fähigkeiten, die ich unter Grit zusammengefasst habe, da denken eben viele Elternhäuser, das kommt dann schon. Und eigentlich, wir wissen ja, ein Merkmal, was viele Lehrpersonen sagen, was den heutigen Jugendlichen mehr fehlt als den älteren Menschen, die hier sitzen, das ist die psychische Widerstandsfähigkeit. Die fehlt, der Durchhaltewille fehlt. Das hat aber auch, das ist nicht nur Social Media. Schon, aber nicht nur. Aber es fehlt eben, dass man auch die psychische Widerstandsfähigkeit in der Familie hochgewichtet. Und das heißt eben unter anderem, wie sich das entwickelt, dass Kinder nicht dauerkontrolliert werden, dass man sich nicht wie ein Schutzschild immer vor sie hinstellt, ihnen alle Probleme abnimmt, wenn etwas schief geht, dass man sofort in die Schule geht und sagt, könnten Sie bitte schauen, dass Sie verstehen nicht, unser Kind zu nehmen. Unser Kind ist nämlich sehr speziell. Und das ist das ganze Fundament, das vielen Kindern dann fehlt. Und eben, das hat auch mit Durchhaltewillen zu tun. Und ich denke, das müssten wir viel mehr diskutieren und nicht nur primär, was jetzt die große Schweizer Diskussion ist, über Noten diskutieren, sondern auch über das, was ich psychische Widerstandsfähigkeit nenne.
Die besten Berufsleute sind oder waren häufig nicht die besten Schülerinnen. Das heißt ja auch, die Lehrbetriebe müssten ihre Lernenden nicht nach ihren Zeugnissen auswählen. Ist diese Erkenntnis bei den Lehrbetrieben angekommen?
Noch nicht überall, kann man, glaube ich, feststellen. Aber es gibt Beispiele. Ich weiß von einem Großbetrieb, einem schweizerischen Großbetrieb, der begonnen hat, auf die Zeugniseinsicht zu verzichten. Alternativ wird die sich bewerbende Person für einen Tag eingeladen zu diesem Betrieb und man schaut, wie sie funktioniert, wie sie ins Team passt, was bringt sie mit, wie funktioniert sie, ob man die Widerstandsfähigkeit und so weiter und die Resilienz in dieser kurzen Zeit überhaupt messen kann, das stelle ich mal in Frage. Aber man bekommt ein Gesamtbild der Person und wird nicht durch irgendwelche Notengebungen auf falsche Wege geleitet. Weil es ist so, ganz zum Schluss sind die Noten nicht das Gewichtigste oder überhaupt nicht in dieser Wichtigkeit entscheidend für den weiteren Berufsweg. Und ich glaube, da beginnt ein gewisses Umdenken bei den Betrieben. Es ist ja auch sehr schwierig, die Noten überhaupt zu lesen.
Ja, genau. Also, darf ich noch etwas nachschieben? Ich finde das eigentlich sehr, sehr lobenswert, wenn Betriebe so agieren. Aber wir müssen gleichzeitig auch uns in die Situation versetzen. Da sind 13-Jährige, 14-Jährige, die antraben müssen für einen Tag Assessment. Sagt man dem ja. Also sie laden die vor und sie müssen dann Auskunft geben. Sie müssen zeigen, was sie wollen. Sie müssen sich hinsetzen können. Bisher haben sie nur die Lehrerinnen und Lehrer gekannt. Und plötzlich müssen sie eigentlich sich verkaufen können. Und ich höre von sehr vielen Betrieben, dass sie den Eindruck hätten, sie würden die Jugendlichen auch überfordern. Weil seit der früheren Einschulung sind ja die Auszubildenden, die Lernenden, die potenziellen Lernenden, sie werden ja immer jünger. Und wenn Sie sich und ich mir überlege, wie ich war mit 13, 14, ist es ja, wenn wir jetzt das mit dem Gymnasium vergleichen, ist das eine riesige Herausforderung. Wenn es ums Gymi geht, muss ich gute Noten haben. Und es fragt niemand, was bist du für ein Mensch? Oder kannst du dich verkaufen und so weiter. Und das finde ich auch eine Achillesferse, dass junge Menschen heute, wenn sie eine Berufslehre machen, dass sie eigentlich sehr, sehr in ihrer Persönlichkeit herausgefordert sind und dass das nicht einfach ist.
Ja, und vor allem eben, dass sie teilweise sehr, sehr jung bereits mit dieser Herausforderung konfrontiert sind. Wir in Obwalden haben übrigens einen Schritt in die Gegenrichtung gemacht. Bei uns sind die Kinder wieder ein bisschen älter, wenn sie in die Schule starten. Also von Ende Juli haben wir jetzt den Start auf Ende Februar gelegt.
Aha, und, ihr seid so ein Kanton.
Wir sind so ein Kanton.
Sehr gut. Kann ich nur unterstützen. Ja.
Genau. Wir schauen dann, wie die Resultate sind.
Ich hatte am Donnerstag ein Referat in der Ostschweiz am Bodensee und dann haben sich viele, es waren auch Berufsschullehrerinnen und Lehrer, haben sich sehr aufgeregt, dass wir die frühe Einschulung obligatorisch gemacht haben. Und ich habe gesagt, es gibt Kantone, die das anders machen, aber eigentlich haben wir ja vor wie vielen Jahren das Harmos-Konkordat, das wurde ja abgestimmt darüber und wir sind eigentlich selber schuld.
Wir sind nicht dabei in diesem Harmos-Konkordat.
Eben, das gibt es auch in der Schweiz. Ja. Aber ich finde nur auch die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, ich finde es sehr wichtig, dass man diese Einschulungsfrage diskutiert. Es gibt ein paar schwierige Punkte, die mit dieser frühen Einschulung verbunden sind. Aber der Bund will, wie beim Frühfranzösisch, will er eben nichts davon wissen. Oder?
Ein weiterer Punkt, den ich jetzt hier noch ein bisschen vertiefen möchte, ist eben der Betrieb. Einerseits, du hast es gesagt, es findet ein Umdenken statt, auch bei der Rekrutierung der jungen Menschen. Die Zeugnisse sind nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal. Aber der Betrieb muss ja auch mithelfen muss Zeit bereitstellen für die Lernenden, die dann wirklich zu den Besten gehören wollen, damit sie sich auch für diese Swiss Skills oder Euro Skills oder World Skills gut vorbereiten können. Wird das auch wirklich gemacht von den Betrieben oder wie beobachtest du das?
Also wenn ich die Zahl der Wettkämpferinnen und Wettkämpfer anschaue, die dieses Jahr an den Swiss Skills in Bern teilgenommen haben, wir reden davon über 1000, dann muss man schon davon ausgehen, dass eben in den Betrieben sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass man diesen jungen Berufsleuten Zeit gibt, Zeit, um sich weiterentwickeln und eben über sich hinauswachsen zu können. Aber wie es in den einzelnen Betrieben jetzt ausschaut, ist für mich ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich gehe nicht hinein und schaue, was wird hier alles gemacht. Aber ich weiß jetzt hier vom Kanton Obwalden, vielleicht auch über das Amt für Berufsbildung, dass unsere Betriebe, Gura Normal, ihren Lernenden viel Zeit geben für solche Herausforderungen und dass sie auch gepusht werden. Und die meisten Betriebe machen in diesem Bereich hier sicher im Kanton Obwalden einen hervorragenden Job, eine hervorragende, herausragende Arbeit.
Wir werden das nachher ganz sicher von direkt Beteiligten, von den jungen Berufstalenten noch hören, ebenso wie die Vertiefung des Vorbildprogramms. Also du hast das Ambassadorenprogramm genannt. Ja. Es ist ja dann auch wichtig, dass diese Leute dann auch wieder ihre Erfahrungen weitergeben, andere motivieren, denselben Weg zu gehen. Wie wichtig ist denn das für dich?
Das ist jetzt nicht eine persönliche Meinung, die ich hier kundtue, sondern es gibt eine neue Studie von Daniel Goller und von Stefan Wolter. Und sie haben anhand der letzten World Skills haben sie auf der Lehrstellenplattform Lena, heißt die, haben sie geschaut, wie häufig der Beruf angeklickt worden ist von den Jugendlichen, die eine Medaille gewonnen haben. An den World Skills in Lyon war das. Und die Kurven sind extrem. Also schon ein paar Tage nachher hat dieser Beruf enorm viele Klicks gehabt, ist dann etwas gesunken, aber immer auf einem hohen Niveau geblieben. Sie haben, schreiben Goller und Wolter, 7,5 mehr Bewerbungen in diesen Berufen, die eine Medaille gewonnen haben. Und sie haben 2,5% mehr Lehrverträge, die abgeschlossen worden sind. Das heißt eben, dass junge Menschen, und da bin ich so überzeugt, ich bin sowieso eine Verfechterin von Vorbildern, Jugendliche brauchen Vorbilder. Und warum ist das so erfolgreich, gerade in Bezug auf die Berufsmeisterschaften? Weil das ganz normale Menschen sind. Normale Menschen sind nicht Roger Federers, die einfach heldenhaft über uns schweben, sondern sind normale Menschen, die etwas Großartiges leisten. Und das, finde ich, muss man jetzt auch in die Berufsberatung hineinbringen, in den Unterricht hineinbringen, dass eben Vorbilder extrem wichtig sind. Und zwar nicht von bestandenen 50-Jährigen. Das ist ja auch gut, wenn man solche Leute hat. Aber sie müssen junge Menschen haben, eben wie Ambassadoren, mit denen sie sich identifizieren können. Das macht aber Swiss Skills gut. Aber vielleicht kommst du dann mit diesen vier Gästen noch darauf, ob es überhaupt genug Ambassadorinnen und Ambassadoren gibt. Weil das ist ja auch etwas, das zeitaufwendig ist.
Das werden wir ganz bestimmt machen, das werden wir zusammen besprechen, und zwar in circa einer halben Stunde. Wir werden dann eben die vier jungen Berufstalente hier auf der Bühne haben, nachher später dann noch vier Leute aus Bildung, aus Politik und Wirtschaft, genau. Habe ich fast vergessen. Ich bedanke mich für den Moment bei unserem Gast hier im Podcast Education to Go, bei Christian Schäli, und natürlich bei dir, Margrit Stamm, für die letzten beiden Podcast-Jahre. 18 Episoden gibt es, die könnt ihr alle nachhören, wenn ihr wollt. Education to Go, überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dominik Diller oder Dillier, wie ihr wollt. Wir hören uns, wir sehen uns am 11. Ich freue mich jetzt auf 4 junge Berufstalente und natürlich auf ihre Sicht, ihre Erfahrungen. Bei mir sitzen alles Berufsweltmeister, Berufseuropa oder Schweizer Meisterinnen, Sonja Durr, 25, Bäcker-Konditorin und Weltmeisterin, WorldSkills-Gewinnerin. Der Simon Amrein, 29, Dachdecker, ebenfalls Weltmeister. Vivian Fomo sitzt rechts von mir, Polygrafin, Swiss Skills Gewinnerin, Schweizer Meisterin. Und Martin Amstutz, 27, Koch, World und Swiss Skills Gewinner. Swiss Skills Gewinner, okay. Gut, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten in eurem Fach oder ihr seid es mal gewesen? Ich frage mal in die Runde, was hat euch der Titel, was hat euch die Medaille für euer jetziges Berufsleben gebracht?
Ich würde sagen, es hat ganz viel mit sich gebracht, den Titel dürfen, zu gewinnen. Ich glaube, wir haben es vorher schon gehört, es hat sehr viel zu tun mit Selbstvertrauen zu gewinnen, es hat sehr viel zu tun mit Durchhaltenwillen, also ich arbeite, weiterkommen im Beruf. Und das ist eigentlich fast der grössere Teil, den man mitnehmen kann von dem, als jetzt die Medaille.
Mhm. Aber die Medaille selber, wie beurteilen Sie die im Rückblick? Hat die nur eine Bedeutung für euch? Du hast mir vorher gerade gesagt, wenn du durch Sachsen läufst, dann kommen alle die kleinen Knöpfe und sagen, das ist der Weltmeister.
Ja, das ist schon so. Die, die bei Sachsen sind, die wissen, dass ich Weltmeister war beim Dachdecken. Jetzt gibt es schon wieder eine frische, aber man bleibt es, denke ich. Es hat einem relativ viele Verbindungen gebracht, ob es nur im Beruf ist oder sonst. Man hat so viele Leute kennengelernt. Es sind einem viele Tiere aufgegangen. Man könnte überall arbeiten, wenn man will. Und man hat sicher immer einen Job, ja.
Du auch, Vivian. Könntest du auch überall arbeiten, wo du willst?
Hey, das war sicher sehr ein sehr schöner Moment, als ich das nachher auf meinen Lebenslauf schreiben durfte. Und für mich war das vor allem ein Beweis an mich selber. Hey, mal, du kannst das, du bist gut in dem, was du machst. Und du hast etwas gefunden, wo, ja, wo dir passt.
Sonja, du hast mir gesagt, du hast schon mehrere Jobs jetzt gehabt. Also mehrere verschiedene Arbeitgeber seit deiner Medaille. Heisst das auch, du hast aussuchen, wo du arbeiten willst?
Ja, kann man schon so sagen. Ja, ich habe fast alle Jahre mal gewechselt, weil ich einfach so ein bisschen den Kick brauche, um wieder etwas Neues zu lernen. Und das hat sicher auch etwas gebracht, dass ich das wie in meinem Lebenslauf eigentlich habe, dass ich die Goldmedaille hatte, gewinnen. Und es zeigt einfach auch, dass ich eben durchhalten will, dass ich gerne ein bisschen mehr mache als andere, die vielleicht einfach eine Lehrabschlussprüfung gemacht haben.
Jetzt ist ja ein Beruf ist ja keine Sportart eigentlich, wo es zwangsläufig immer einen Sieger und einen Verlierer gibt. Wie fühlt ihr euch jetzt noch als Sieger?
Ja, man fühlt sich so gut, wenn man Weltmeister ist, ja.
Hey, ich sehe mich vor allem auch ein bisschen in der Rolle, dass ich irgendwann durch, nach den Swiss Skills habe ich die Lehrlingsbegleitung übernehmen und dort habe ich dann einfach so ein bisschen probiert, die Rolle zu übernehmen, meine Lernenden auch ein bisschen auf das zu pushen und sie zu motivieren und ja, so ein bisschen mehr auf dieser Schiene eigentlich.
Ich würde da gerade anhängen, ich glaube, es geht darum, eben eine Vorleberrolle einzunehmen und wir haben es vorher auch gehört, ein Vorbild zu sein. Wir haben es mitbekommen, Vorleber zu sein, weil wir lebt ja noch. Und darum... ich glaube, das ist wie mega wichtig, dass wir vorleben, was wir gerne möchten und so inspirieren können.
Die Besten zu sein,
wer ja auch mit so Superlativen operiert, sind gewisse Gimmis. Wir haben das vorhin noch gar nicht so intensiv besprochen, aber ich glaube, am Informationsabend vom Gimmi, wo mein Sohn unterdessen ist, hat der Rektor gesagt, ihr seid die künftige Elite. Was denkt ihr, wenn ihr so etwas hört?
Ja, ich denke schon. Also vor allem in meinem Beruf ist es so abnehmend mit Lehrlingen. Und es bräuchte einfach Nachwuchs, weil sonst wird der Beruf irgendwann aussterben. Und man spürt es halt, dass man die Elite oder auch dazugehört, weil Fachkräftemangel ist einfach extrem gross in unserem, jetzt in unserem Umfeld. Ja.
Aber vielleicht noch das Spannungsfeld eben zwischen im Gymnasium, wo man immer so ein bisschen als unsere künftige Elite irgendwie bezeichnet, und ihr, die es dann auch wirklich geworden sind in eurem Beruf?
Hey, es braucht beides. Es braucht beide Seiten. Es braucht auf beiden Feldern Leute, die an der Spitze sind und Leute, die ihre Leidenschaft können leben und machen können. Ich habe beides erlebt. Ich war im Gymi. Ich habe das im vierten Gymi eigentlich zu einem dummen Zeitpunkt aufgehört. Ich habe den Entscheid aber eigentlich keine Sekunde bereut.
Warum hast du aufgehört?
Ich habe gemerkt, ich wollte nicht studieren. Ich hatte einen riesen Krampf, ehrlich gesagt, im Gymi mit all den Fächern und Prüfungen, die wir hatten. Und ich habe dort die Motivation verloren, weil ich gewusst habe, oder weil ich eben nicht gewusst habe, was ich studieren wollte, für was ich das mache. Und habe mich dann entschieden, dass ich das aufhöre und habe die Lehre aus Polygraphin angefangen. Mhm. Und das war ein sehr guter Entscheid und hat mich jetzt heute angeführt. Genau.
Sonja, magst du dich noch erinnern, wann hat sich dein Ehrgeiz entfacht, in deinem Beruf die Beste zu sein oder eine der Besten oder einfach immer besser zu werden?
Ja, irgendwie hat das schon früh angefangen, weil ich einfach das, was ich gemacht habe, eben Backen, habe ich von Kindern schon mega gerne gemacht. Schlussendlich habe ich die Lehre angefangen und irgendwie hat mich immer mehr von faszinieren oder die Verbindung zu bekommen zwischen Theorie, die man nachher lernen in der Schule lernen kann, und das Praktische, das ich nachher im Lehrbetrieb lernen, das zu verbinden. Und mir ist es irgendwie relativ rein gegangen, die Verbindung oder die Verknüpfung zu machen. Und nachher mit meiner Leidenschaft zusammen hat es irgendwie nachher so ein Feuer gegeben, das ich eigentlich immer noch habe. Genau.
Ich habe die Studie ein bisschen genauer angeschaut, und was mir aufgefallen ist, die weiblichen Teilnehmerinnen an den Swiss Skills, bei denen ist es wichtiger, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Für Männer ist schon auch der Konkurrenz- oder der Siegesgedanke ein Antrieb gewesen. Das ist aus dieser Studie herausgekommen. Wie war das zum Beispiel bei dir gewesen?
Ich bin schon an Swiss Skills gegangen und habe gewinnen.
Ja.
Ich auch.
Ja, Martin, woher hast du, oder wann hat sich bei dir der Ehrgeiz entwickelt? Da gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Wie bist du auf den Beruf gekommen?
Ich, ähnlich wie bei der Sonja, einfach daheim mitgeholfen, kochen, backen, ausprobieren und nachher in der Berufswahlphase Bäcker schnuppern und Koch. Und Koch war einfach super gewesen, wegen Arbeitszeiten, Bäcker weniger. Und dann noch zwei, drei Betriebe schnuppern und nachher war es das.
Man ist ja noch sehr jung im ersten Lehrjahr. Eben Topwaldner ein bisschen älter als in gewissen anderen Kantonen, aber noch nicht, bald, genau. Also 15. So, mehr oder weniger 15, direkt aus der Oberstufe. Wie war das für euch, der Wechsel, wenn ihr jetzt zurückdenkt von der Schule in die Berufswelt?
Also am Anfang war es sicher streng gewesen, aber es ist gut, dass es streng war, weil nur so hat man das gelernt, was man so mit auf den Weg bekommen hat. Weil wenn man die Lehre macht und so ein bisschen denkt, Larifari, jetzt muss ich halt etwas lernen, dann kommt man einfach zu nicht. Und wir hatten so einen guten Chef, der hat einem immer gepusht und gefördert. Und darum sind wir auch jetzt da, wo wir sind. Ja.
Ist es nur der Chef gewesen, oder haben die auch deine Eltern motiviert, ein bisschen angetrieben? Oder
nein, hauptsächlich war es der Chef, der einem gefördert hat. Ja. Hm.
Was waren denn für Schüler gewesen?
Also ich war sehr schlecht in der Grundschule.
Was heisst das?
Mathe hat schlecht. Mich gar nicht interessiert, weil man Sachen gerechnet hat, die man nicht gewusst hat, für was. Und nachher ist man dann in die Lehre gekommen und danach hat es halt vom Chef geheißen, du musst mir jetzt ausrechnen, wie viele Ziegel braucht es auf das Dach. Er müsste das bestellen, dass wir es eindecken können. Und dann haben wir dann halt gemerkt, was Rechnen ist. Und das hat einem die Freie gemacht.
Sonja, du hast mir auch gesagt im Vorgespräch am Telefon, du hast eigentlich keine gute Erinnerung an die Schule.
Also ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber muss ich sagen, meine 9 Jahre Schulzeit habe ich, ja, ich bin viel irgendwie so ein Einzelgänger gewesen oder einfach das Gefühl gehabt, ich gehöre wie nicht dazu in die ganz grosse Gruppe rein. Irgendwie andere Interessen gehabt und ja, schlussendlich, als ich noch in die Lehre gekommen bin, habe ich noch die Gleichgesinnten gefunden, wo du wirklich darüber diskutieren kannst, oder das, was dir wichtig ist, was der andere auch wichtig ist. Und so sind eigentlich auch Freundschaften entstanden. Und eigentlich wirklich so von der Schulzeit her, kann ich mal so sagen, habe ich eigentlich vielleicht eine Kollegin, die ich ab und zu treffe. Aber sonst habe ich eigentlich gar keine Verbindung mehr.
Also während der Lehrzeit hast du wieso auch die Motivation gefunden, durch andere, die das Gleiche machen, zu dieser Leistungsexplosion im Vergleich von der Schule, dann im Beruf?
Ja, eigentlich schon. Weil es motiviert dich gleichwohl auch, wenn du danach kannst du darüber reden, diskutieren, philosophieren und zusammen irgendeinen Weg zu finden. Mhm. Weil schlussendlich in der Schulzeit, wenn ich zum Beispiel über das Bachen geredet habe, der andere hat irgendwie lieber über Mathe geredet, ja, wir finden keinen gemeinsamen Nenner. Klar, mhm. Musst auch etwas rechnen, wenn du ein Rezept willst, eine grössere Menge machen. Aber da redet man wie halt nebeneinander durch und diese Mord hast halt eine Verbindung, die halt einfach auf einer ganz anderen Basis nach ist.
Mhm. Und was sind deine Lieblingsfächer gewesen, neben Hauswirtschaft oder wie heisst es heute in der Schule?
WAH.
Ja.
Ich unterrichte es zurzeit sogar.
Okay. Haben Sie die gern?
Sie kommen recht gern zu mir, glaube ich. Ja. Also, wir haben es immer ein bisschen lustig. Und was richtig schön ist mit den Kindern, der gemeinsame Esstisch am Mittag und meistens weiss ich ganz viel mehr über andere Lehrer nachher. Und das ist eigentlich ja, eine coole Motivation nachher auch für den Berufsalltag, oder? Dass gleich noch junge Leute rum sind, wobei ich dann denke, wenn ich sie frage, was ist euer Traum, was wollt ihr mal werden, dann sehr wenig zurückkommt.
Was heisst das? Es kommt nicht zurück?
So also der Traum von einem Beruf, den man vielleicht mal gehabt hat, wie ich Feuerwehrmann oder keine Ahnung, Zauberer werden, das ist wie nicht mehr rum.
Und auf was führst du das zurück?
Ich habe manchmal das Gefühl, eine Überforderung von Berufsvielfalt, was man alles kann, oder? Kein neuer Kontakt zu jemandem, wo vielleicht eben so einen Weg gegangen ist. Ja. Ja, und durch Social Media halt auch gewisse Sachen vorgelebt werden, die verunsichert, will ich das überhaupt, kann ich das überhaupt und wo stehe ich denn überhaupt?
Okay, also lieber Influencerin werden oder so. Vivian, wie erlebst du das? Oder wer hat dich motiviert, gerade in dieser Schnittstelle zwischen Schule und dann aber Gymi und bei dir Gymi nachher in die Berufswelt?
Ich glaube, in erster Linie vor allem ich mich selber. Ich war voll der Streber. Ich habe am Dienstagabend Alex den ganzen Wochenplan mit der Hausaufgabe inklusive Zusatzaufgabe fertig gehabt. Das ist mir dann im Gymi irgendwann ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich sage jetzt ein bisschen Hang zum Perfektionismus. Ich war dort voll überwältigt gewesen und dort musste ich dann eigentlich mich ein bisschen neu orientieren. Und mein Papi ist selbstständig erwerbstätig und er war für mich so ein bisschen das Vorbild gewesen. Ich habe einfach gewusst, hey, ich will irgendwie die Wirtschaft, ich will meinen Teil dazu beitragen.
Ich habe vorher schon den Oberstufenlehrer angesprochen, den wir nachher auch auf dem Podium oben haben, den Martin Müller, wo mir gesagt hat, Haufen Kids, die zu ihm in die Ecke kommen mit einem Gefühl, sie seien nur zweite oder dritte Wahl. Kids, die vielleicht eben nicht so gute Noten haben, wie du jetzt vorher gesagt hast. Und weil sie das jahrelang gespürt haben, vielleicht von den Heimen, von Mitschülerinnen, vielleicht von Lehrkräften, wirkt sich das oft auch auf Selbstwertgefühl aus. Wie habt ihr das erlebt? Sind ihr mit einem guten Selbstwertgefühl in die Berufswelt eingestiegen oder eher weniger?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich hatte auch Mühe gehabt, am Anfang, mich zurechtzufinden. Ich musste schnell Verantwortung übernehmen im Betrieb, bin recht ins kalte Wasser reingekumpelt. Und nachher, nach der Lehre in einem Sternenbetrieb arbeiten, wo gerade nur mal kaltes Wasser gekommen ist. Und so dich zurechtfinden musste, war recht schwierig. Und habe dann schnell mal mit Mentaltraining angefangen, wo es so richtig Meisterschaft gegangen ist, wo mir mega Selbstvertrauen nachher auch gegeben hat. Und ich glaube, das ist so ein recht wichtiger Teil, wenn man jetzt an die Meisterschaft denkt, wo man im Kopf ansteht. Und das war am Anfang nicht rum.
Mentaltraining, also das hast du einfach dir selber dann beigebracht oder hast du einen Coach gehabt für das oder wie?
Ich hatte einen Coach gehabt, oder mittlerweile 3-4 Coaches, die mich begleitet haben bis dort und immer wieder frische Sachen dazugelernt.
Für mich klingt das alles trotzdem recht reibungslos. Also, sie sind alle in den Beruf hineingekommen und haben gerade gemerkt, das ist es, oder? Aber das ist ja auch noch etwas. Man muss ja irgendwann auch die Stärken wirklich kennenlernen. Es ist wichtig, dass man sie auch schon vielleicht relativ früh, also im jungen Alter kennt und nicht erst mit 40. Wann hast du deine Stärken entdeckt?
Schlussendlich habe ich immer noch nicht alle Stärken gefunden von mir. Ich bin immer noch neu am Entdecken. Schlussendlich bin ich eine Person, die gar keine Selbstvertrauen, blöd gesagt, hatte. Also nach der Weltmeisterschaft bin ich zurückgekommen und mich und meine Kollegin, die als Konditor-Konfisseur gegangen ist, sie hat viel besser Selbstvertrauen gehabt. Wenn wir mal so vor Leuten reden mussten, habe ich sie immer vorgeschickt. Also, gang du mal. Wir sind beide gleich gross gewesen, habe ich gleich probiert zu verstecken. Aber eigentlich über die Zeit nach der Weltmeisterschaft habe ich das wirklich können, aufbauen, mich selber challengen, indem ich plötzlich wieder vor Leuten stehe, dass ich so mein Selbstvertrauen aufbauen kann. Ja.
Und wie war es bei dir? Die Stärken entdecken?
Also, mir war es sicher ein Vorteil, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich die Lehre angefangen habe, eben durch den Gymi-Umweg, durch das Zwischenjahr, das ich noch gemacht habe, ich war 2 Jahre älter gewesen, als alle anderen, die mit mir die Lehre angefangen haben. Und also dem gesagt, ich würde das definitiv unterschreiben, dass es nicht immer besser ist, nur früher eingeschult zu werden. Und ich habe natürlich auch das Zwischenjahr genutzt. Ich habe dort ein halbes Jahr im Service gearbeitet. Dort den ersten Kontakt und ja, Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Ich war in Australien gewesen, mit 16 auf mich alleine gestellt. Und das hat mir extrem viel gebracht, punkto Selbstbewusstsein. Und ich habe mich dann eigentlich beim Start der Lehre recht gut vorbereitet gefühlt gehabt. Genau.
Du bist sehr ehrgeizig, hast du gesagt, schon von Anfang an, ist für dich, das habe ich jetzt gar nicht im Vorgespräch abgecheckt, aber ist für dich Berufsmatur von Anfang an das Thema gewesen?
Ich konnte sie schlussendlich leider nicht machen. Das ist organisatorisch dann nicht aufgegangen an der Berufsschule zu Luzern. Wäre aber eigentlich schon der Wunsch gewesen, genau. Mhm. Und jetzt bin ich im Moment ein bisschen am Umschauen, wie es also so weitergeht.
Wie ist es bei euch?
Also bei mir war es mal ein Thema, weil ich das Gefühl hatte, ja, nur die Lehre machen ist ein bisschen wenig, ich will ein bisschen mehr. Es war ein Gespräch, ist schlussendlich gescheitert, weil im dritten Lehrjahr gehabt, man hat das Aspekt, man fängt relativ früh an. Schlussendlich hätte ich noch einen Tag mehr gefehlt oder hat einfach viel zu wenig Zeit zum Schlafen bekommen, wenn ich morgen oder um 11:30 muss anfangen und den Tag davor hast du noch bis um 5 Uhr Schule gehabt. Kann man sich selber vorstellen, was es für eine Überforderung ist für einen jungen Mensch. Darum konnte ich es leider auch nicht machen.
Simon?
Bei mir ist es überhaupt nicht in Frage gekommen, weil ich immer draußen arbeiten wollte. Und danach hat man auch die Swisskills kennen, auch die Weltmeisterschaft. Und jetzt heute ist man sogar selber im Büro als TV-Geschäftsführer. Ja.
Eben selber Geschäftsführer, welchen Anteil hat euch ein ehemaliger Lehrmeister, Lehrbetrieb an dem Erfolg, den ihr gehabt habt? Wie würdet ihr das einschätzen? Wie wichtig war der Lehrbetrieb gewesen?
Sehr grosser Anteil. Also meine Ausbildnerin, sagt jetzt so, sie war ein Tüpfelscheisser. Also sie hat mir immer mega genau auf die Finger geschaut und diese Sache halt 2 oder 3 Mal frisch wieder müssen machen. Aber ich glaube, das hat mir fast am meisten gebracht in dieser Ausbildung. Ich muss auch sagen, ich hatte sehr eine abwechslungsreiche Lehre. Ich durfte sehr viele coole Projekte machen. Habe sehr selbstständig arbeiten. Oder sie hat mich sehr selbstständig und sehr viel machen. Und das war mir ein grosser Vorteil gewesen.
Aber ich bin sicher, es ist bei euch allen nicht nur immer einfach so durchgegangen. was waren Krisen oder in welchen Momenten habt ihr euch auch hinterfragt oder habt ihr irgendwie die Nase mal voll gehabt und gefunden, jetzt mag ich nicht mehr. Wir sind ja alle von der Generation Z, die sich sagt, wir lassen uns nicht alles bieten, wir arbeiten jetzt nicht gerade direkt auf ein Burnout hin.
Ja, also nach den Swisskills haben wir das Gefühl gehabt, jetzt ist man Vize-Schweizer Meister, jetzt ist gut. Und da hat man eigentlich eine Schutzruhe gehabt, aber nachher haben wir die Anfrage bekommen, ob man jetzt gleich an die WM will. Und da habe ich auch gedacht, ja nein, das schießt mich doch an, wieder x-Tag trainieren und danach, ja, schlussendlich ist man vielleicht gleich nicht zuvorderst und hat die Zeit so sagen versaut. Und da hat man, dort habe ich schon einen Tiefpunkt gehabt, wo ich denke, ich merke sicher nicht mehr weiter. Ja.
Bei mir ist es eher nach der Weltmeisterschaft gekommen, der Tiefpunkt, wo ich gar nicht mehr gewusst habe, will ich noch kochen und ist das noch überhaupt? Und bin ja während der Corona-Zeit auch in die Berufs- und Laufbahnberatung gegangen und mich wieder frisch orientieren, was gibt es denn überhaupt noch für Möglichkeiten? Und währenddessen, ich glaube, wenn man auf dem Weg an Weltmeisterschaft ist, dann ist man so im Tunnel und macht einfach alles. Und Tiefpunkte gibt es dort noch und noch, weil ja, umkehren ist eigentlich der grösste Fortschritt. Aber nachher irgendwie, wenn man es erreicht hat, was dann kommt und man weiß nicht genau, was kommt, das ist manchmal fast noch überfordernder.
Du hast auch ein paar Krisen gehabt, hast du mir gesagt. Gut.
Ich weiß gar nicht, was ich alles erzählt habe.
Du kannst es jetzt erzählen, hier.
Also eigentlich vom Weg von der Lehre nach der Weltmeisterschaft ist für mich relativ zackig gegangen. Also ich bin wirklich gerade aus der Lehre gekommen, 2 Monate später die Swisskills, ein Jahr später die Weltmeisterschaft. Dann war es fertig. Dann ist eigentlich so ein bisschen Corona gekommen und eigentlich so dann habe ich realisiert, was eigentlich abgegangen ist. Wie dazu mal, als ich an der Weltmeisterschaft war, bei 19 war. Und ich habe vorhin erzählt, mein Selbstvertrauen ist ja so ein bisschen nicht so da gewesen. Und irgendwie hatte ich plötzlich das Gefühl, ich bin noch fast zu jung. Einfach so mit 19, bist du noch in der Entwicklung, weißt vielleicht nicht, wo du hinwollst. Es sind sehr viele Sachen, die du anschauen kannst. Ja, die Welt steht recht blöd gesagt offen, was du alles machen kannst. Und dort habe ich angefangen zu studieren, was ich will. Und das ist Corona-Zeit natürlich, da fast noch mehr studieren. Ja, durch das hatte ich so viele Wechsel. Vom Arbeiten her, ich habe noch eine Lehre gemacht, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht ist das auch noch etwas. Und sicher auch in Kanada haben wir sehr gut getan. Ich war 8 Monate dort, um einfach mal etwas anderes zu sehen. Einfach mal auch aus dem Beruf. Dort hatte ich plötzlich auch das Gefühl, ich würde nicht mehr als Bäcker arbeiten, sondern einfach mal die Welt ein bisschen auf einer anderen Seite kennenlernen.
Ich habe vorhin den Begriff Generation Z gebracht. Das ist ein Label, ich weiss es. Aber trotzdem, das sind die heute 20- bis 30-Jährigen, wo man weiss, die legen vielleicht ein bisschen mehr Wert auf eine gesunde Work-Life-Balance, die fordert auch ein bisschen mehr. Vielleicht vom Arbeitgeber, Arbeit muss nicht unbedingt zwangsläufig krank machen. Das führt dann manchmal also zu Boomer-Aussagen, die sagen, die Jungen wissen gar nicht mehr, was arbeiten heisst. Aber eben, bei euch ist das ein bisschen anders gewesen. Du hast mir zum Beispiel gesagt, ich arbeite auch gerne 6 oder 7 Tage in der Woche, am Samstag macht mir nichts aus. Warum sind ihr da auch ein bisschen anders als vielleicht der Teil von dieser Generation Z, wo man immer wieder hört, ja, die lassen sich nicht mehr alles bieten und die wollen nicht nur einfach krüppeln.
Ja, ich habe das halt schon ein bisschen mitbekommen. Der Vater hat, als ich 12 war, hat ein Haus gekauft, ein altes, und da hat man müssen helfen, dies und das zu wegmachen. Ich war mit 6, 7 schon geboren, da ist mir Samstag, Sonntag geholfen. Und jetzt haben wir noch zusätzlich ein Ferienhaus in Giswil. Und da muss man halt auch am Samstag, wenn die Gäste wieder gegangen sind, putzen und Rasen mähen. Und ich mache das einfach gerne. Also arbeiten ist für mich nicht nur, ich muss jetzt arbeiten, weil ich Geld verdiene. Ich mache es einfach aus Leidenschaft. Ja.
Aber ihr seid ja selber auch schon, also ihr habt selber jetzt Junge, die ihr motiviert und erlebe ich ja das auch, also dass sich eben die jungen Menschen vielleicht heute auch eher Arbeitsplätze suchen, die ihren Werten entsprechen und wo Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung bieten. Wie erlebst du das? Du hast auch Junge, die du jetzt schon führst.
Sie haben halt einfach auch Erwartungen an dich als Arbeitgeber, als Lehrmeister. Sie ja, sie wollen fair behandelt werden. Ihre Arbeit, die sie für dich leistet, das hat einen Gegenwert. Das ist selbstverständlich, ja.
Sonja, du hast auch gesagt, du hast mal einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, hey, 24-7, ich säckle nur. Und hast dann irgendwann auch hinterfragen, warum mache ich das?
Ja, also sicher eben die Werte, was der Betrieb dir geben kann, was stecke ich da rein, das ist mir jetzt persönlich viel wichtiger geworden. Darum arbeite ich jetzt auch dort, wo ich arbeite, wo ich jetzt weiss, da habe ich meine Tage.
Bei Lind, gell?
Nein, Kambli.
Kambli. Kambli.
Dort gibt es immer feine Gutschen, darf ich gerne mal vorbeikommen, dann können wir mir zuschauen, wenn ich da arbeite. Genau, was wollte ich jetzt sagen?
Du hast mir gesagt, du bist eine Zeit lang nur gerannt und hast dich dann plötzlich im Nachhinein auch nach diesen Berufsweltmeisterschaften ein bisschen hinterfragen.
Ja, es ist einfach, wenn du wirklich jeden Tag von morgen bis am Abend einfach am Arbeiten bist und du merkst einfach, du kommst keinen Gegenwert über. Es schätzt niemand, was du machst. Und ja, es sagt dir niemand Dank. Und irgendwie habe ich einfach gemerkt, dass das passt wie niemand zu mir. Und so tue ich jetzt blödsinn auch Betriebe auslesen, wo ich einfach merke, hey, sie schätzen das, was ich mache. Und ich kann ihnen nebenbei mich kreativ ausleben. Und arbeiten ist für mich nicht nur das. Also ich mache es mega gerne und ich gehe wirklich mit Freude arbeiten. Und ich gebe gerne alles rein. Aber wenn es nicht geschätzt wird, was du machst, dann ist es für mich eigentlich wie der falsche Ort. Mhm.
Was im Moment, glaube ich, auch eingereicht worden ist eine Petition von Lernenden und Berufsleuten, die mehr Ferien fordert für Lernende. 3 Wochen zusätzlich. Was denkt ihr zu dem? Also habt ihr genug Ferien gehabt? In dieser Zeit habt ihr euch genug können erholen von diesen Strapazen, die die Skills, Swiss Skills, World Skills von euch gefordert haben?
Also bei uns in der Lehre ist es am Anfang sicher streng, weil es ist eine Umgewöhnung, wenn du von der Schule kommst und danach 5 Tage musst arbeiten draussen, bei jedem Wetter. Aber ich finde, du bist als Lehrling so oft in Weiterbildungen über betrieblichen Kurs, blockweise Schule. Und da hat man eigentlich die Zeit, um sich wieder erholen, von mir aus gesehen. Ja.
In der Schule, hier. Gut.
Ich sehe es auch so. Und vor allem nachher, wenn du zur Lehre aus bist, sind sie dann unter Umständen sogar nur noch 4 Wochen, nicht mehr 5. Und ganz ehrlich, manchmal weiss ich gar nicht, wann ich die Ferien überhaupt kann nehmen im ganzen Arbeitsalltag.
Jetzt haben wir noch knapp 5 Minuten. Jetzt möchte ich noch also ein bisschen über eure Ratschläge, eure Learnings, also auch eure Erfahrungen, die ihr jetzt unterdessen selber ja weitergebt, über das möchte ich noch reden. Habt ihr genug Nachwuchs in eurem Beruf?
Nein.
Nein, zu wenig.
Spannend bei uns, ja.
Wie?
Es ist spannend bei uns. Also wir haben einen Haufen interessiert.
Ja, bei uns geht es ein bisschen auf und ab, schon eher weniger, weil es halt einfach nicht so attraktiv ist von der Arbeitszeit, sagt man.
Und bei uns ist es so ein bisschen stagnierend, gerade die Zahl.
Und was macht ihr, dass ihr eben Nachwuchs findet?
Also ich bei uns in der Firma sagen wir halt, wir wollen junge Leute nachnehmen und meine Geschäftspartner und ich begleiten die Jungtalente an Berufsmeisterschaften und das ist wie unser Engagement, dass wir junge Leute auch dazu können inspirieren können, in Berufs reinkommen. Dort sehen wir grosse Chancen und darum investieren wir auch selber sehr viel Zeit rein und geben so unser Wissen auch weiter.
Vielleicht noch ganz grundsätzlich zum Schluss, was ratet ihr an jungen Menschen, die jetzt vielleicht noch im Moment noch unschlüssig sind, wie sie ihren Weg gehen wollen? Was ratet ihr denn? Auf was soll es ihren Fokus vor allem legen?
Ja, sicher herausfinden, was macht man gerne in der Freizeit oder was würde man gerne machen und halt verschiedene Sachen anschauen und nicht nur das Gefühl haben, man muss jetzt schnuppern. Man kann ja einfach nur einen Tag schauen in einer Firma. Das kann man, denke ich, bei jeder Firma.
Und dann auch gerade, wenn man etwas gefunden hat, was einem interessiert, gerade in mehreren Betrieben das Gleiche schnuppern, weil es ist gleich so viel anders.
Ja, ich finde, sie schon gute Sachen gesagt. Sicher mal herausfinden, welchen Weg man gehen will. Sei es jetzt richtig beruflich oder sei es richtig akademisch, spielt eigentlich nicht eine Rolle. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann tut man das Ziel irgendwann erreichen.
Und schlussendlich einfach Freude haben an dem, was man macht.
Ich bedanke mich schon mal bei euch, dass ihr da eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ein herzlichen Applaus für die vier jungen Grosstalente.
Liebe Education to Go Hörerinnen und Hörer, zum Abschluss des zweijährigen Projekts möchte ich Ihnen allen danken für Ihre Treue, Ihre vielen Rückmeldungen und Telefonate. Danken tue ich auch Dominik Dillier für seine professionelle Rolle als Produzent und Moderator. Education to Go war für mich ein sehr schönes, neues, aber herausforderndes Projekt, auch in Bezug auf Ressourcen jeglicher Art. Jetzt freue ich mich auf mehr Zeit für meine Forschungs- und anderen Projekte, die mir sehr am Herzen liegen. Also höre ich jetzt auf. Oder eher anders formuliert, ich nehme mir Zeit für kreative Überlegungen, ob, wie und was ich auf der Basis meines Podcasts Neues lernen und daraus alternative Ideen generieren könnte. Grundsätzlich bin ich zuversichtlich, ein solches Format zu lancieren. Aber ich bleibe bescheiden. Denn schon Joachim Ringelnatz hat geschrieben, sicher ist, dass nichts sicher ist, selbst das nicht. Beste Grüße an Sie alle und toi toi toi.
Margret Stamm, Education to Go.